Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge sprechen Arne Villander und ich über Prinz aus Zamunda oder wie man damals gesagt hätte, Prinz aus Zamunda 1 und Prinz aus Zamunda 2, Original Coming to America und Coming to America, also ein Wortspiel oder ein Zahnspiel mit der 2. Vielleicht können wir noch mal kurz einsteigen mit einem Blick auf den auf den ersten Film, den John Landis gedreht hatte. Da ging es ja, also dieses Thema des Aufstiegs und Abstiegs, des plötzlichen Auf- und Abstiegs, des Neureichtums oder des alten Adels, der dann plötzlich alles verliert oder sich selber dadurch beschränkt, das hat er ja durchaus als Thema seinen Film auch durchzogen. Man denke nur mal an die Glücksritter, also an Trading Places oder auch an die Blues Brothers. Und nun haben wir hier beim Prinz aus Zamunda 2 eine zwar nicht wirklich vergleichbare Situation, aber auch da haben wir mit dem unehelichen Sohn von Eddie Murphy plötzlich jemanden, der sich gar nicht so sehr um den Reichtum schert, so wie Prinz Akeem damals in Teil 1 beschlossen hat, so zu tun, als hätte er kein Reichtum, nur um wieder eintauchen zu können in eine Welt, in der er sich nur aufgrund seiner Eigenschaften beweisen kann.
Ja, hier ist es ja so, dass die Geschichte sich sozusagen umgekehrt wiederholt. Dieser uneheliche Sohn, der in Queens lebt, den er gezeugt hat, in jener legendären Nacht, an die wir uns erinnern, wenn wir den Prinzen aus Zamunda, also Coming to America in Wahrheit, gesehen haben. In jener Nacht, als er mit seinem Kumpel Arsenio Hall die Frauen in einem Club, in einer Diskothek prüft, die sich ihm vorstellen. Darunter sind Zwillinge und da ist eine sehr vulgäre oder ordinäre, ja, mehr oder man muss sagen, ein Straßenmädchen oder tatsächlich sogar eine Dirne. Und mit der hat er sich, so behauptet jetzt der zweite Teil, eingelassen, dieses Kind gezeugt, das ein ganz aufgeweckter Bursche ist, natürlich mit geringer Bildung, weiß natürlich nichts von seiner Herkunft, lebt in der wahrscheinlich Patchwork-Familie, hält den Mann, der ihm als Vater vorgestellt wurde, für seinen Vater. Und tatsächlich ist es Prinz Karim, der mittlerweile in Afrika
zurückkehrt. Entschuldigung, Akeem.
Was habe ich gesagt? Prinz Akeem?
Akeem? Karim.
Karim, ja.
Prinz Akeem.
Ja. Mit ein zwei
schöner
E.
Name.
Ne?
Mit zwei E. Und richtig. Sein Freund Arsenio Hall heißt Sammy. Aber hinten
ja, mit E, glaube ich.
Nee, mit I geschrieben.
Oder mit ja, e mit E und I. Semmi. Ach so. Semmi wie Semmel. So. Und den gibt es auch noch. Und beide sind nach Afrika zurückgekehrt. Und Prinz Akeem hat seine Traumfrau geheiratet. Übrigens sind es all die Schauspieler, sogar James Earl Jones, sein Vater, der aber auf dem Totenbett liegt und der stirbt im zweiten Teil.
Obwohl er lustigerweise ja als einziger kaum gealtert aussieht. Also er ist von, also bei Sherry Headley, bei seiner Frau, bei Lisa sieht man schon, dass sie älter geworden ist, natürlich bei Eddie Murphy sowieso. Nur James L. Jones sieht als einziger so aus wie 1988.
Hat sich kaum verändert.
Aber ist das nicht komisch, weil mit Eddie Murphy, wo wir gerade darüber sprechen, wie die sich verändert haben. Also vielleicht klingt das wie eine oberflächliche Bewertung, aber ich finde Teil 1 hat gerade die Tatsache, wie er seine Körperspannung gehalten hat, dieses wie eine Feder sich bewegen zu können, mal der Diener zu sein, mal der König, besonders gut zu seiner Rolle beigetragen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sein Mienenspiel jetzt irgendwie leicht gebotoxt wirkt oder ob er generell mehr Muskelmasse zugelegt hat. Aber man sieht es an seiner Körperhaltung und seiner Statur schon, dass er nicht mehr der Komiker aus dem ersten Teil ist.
Das ist er nicht. Dennoch behaupten manche, naturgemäß die Boulevardmedien, die ihn auch viele Jahre nicht gesehen haben. Ich übrigens habe ihn auch in Filmen schon lange nicht mehr gesehen. Bowfinger war, glaube ich, das letzte. Das war um die Jahrtausendwende mit Steve Martin. War auch der letzte Film, der gelobt wurde. Aber die Boulevardmedien hoppen, na, der Eddie Murphy hat sich ja gar nicht verändert. Der sieht ja noch fast aus wie damals. Aber so abgesehen davon, dass sich natürlich das Gesicht verändert hat, du sagst Botox auch. Insgesamt ist er muskulöser geworden. Er hat nicht mehr die Leichtfüßigkeit und hat auch eigentlich nicht mehr dieses Plappermaul.
Und das Strahlen hat er auch nicht mehr einfach. Das Strahlen, und das ist eine Sache, das muss bearbeitet sein, weil das verliert man eigentlich als alter Mann nicht. Er kann einfach nicht mehr so schön naiv strahlen.
Genau, er grimassiert auch kaum. Das Gesicht ist starrer geworden. Dasselbe kann man von Arsenio Hall behaupten, der allerdings im ersten Film auch kein Feuerwerk an Gags und Freudestrahlen
abfeuert. Er hat immer den erschütterten Blick, ne? den Chaosblick und den, wenn irgendwas passiert, was nicht zur höfischen Etikette gehört.
Ja. Also er ist auch der Adlatus. Es ist ja so, dass er im ersten Teil die höfische Etikette selbst verletzt. Er verrät den Prinzen zweimal, indem er eben sagt, um wen es sich handelt, um damit anzugeben. Und schließlich nimmt er dann sogar die junge Frau, die Freundin der Frau, die Eddie Murphy bewundert, als Geliebte. Die himmelt eigentlich Karim an und lässt sich dann mit dem Diener ein und will dann von Karim nichts mehr wissen, im ersten Teil.
Aber ist es nicht schade, dass Eric LaSalle nicht mehr dabei ist? Ist der, der den Soul Glow Ölprinzen dann gespielt hat mit diesen vielen Fett in den Haaren?
Ja.
Der ist ja später dann durch ER, also durch Emergency Room und auch durch verschiedene Regieaufträge, der selber bekommen hat. Vielleicht ist er der Rolle auch entwachsen, vielleicht passt er einfach auch nicht mehr ins Skript. Aber das war im Grunde genommen ja neben Eddie Murphy, die größte Comic Relief Figur des ersten Films.
Ja, der ist der eigentliche Protz. Was ich vorhin sagen wollte mit der Umkehrung. Also Eddie Murphy als Prinz, der hat alles. Das wird hier im zweiten Teil, im zweiten Film auch wieder aufgenommen. Es wird ihm alles natürlich nachgetragen. Es wird der rote Teppich ausgesetzt. Es werden Rosen gestreut, wenn er die Morgentoilette gemacht hat. Es werden ihm sogar die Zähne geputzt und er möchte das alles selbst machen und er möchte nach Queens und da möchte er das wahre Leben kennenlernen und naturgemäß. Er fragt nach dem schlimmsten Viertel und wird ihm gesagt, Queens, nicht Harlem, sondern Queens. Und da kommt er in diesen Friseursalon und da spielen Arsenio Hall und er Doppelrollen, viel ältere Männer, die in diesem Friseursalon sind. Und dann arbeitet er in einem Burgerladen, der eben nicht McDonald's heißt, sondern McDowell's.
McDowell's. Ja, das war ja alles aus dem ersten Film. Also der McDowell's ist ja dann nach Afrika weitergezogen.
Genau, jetzt gibt es McDowell's sogar in Afrika. Das ist einer der gelungeneren Gags des zweiten Films.
Und er behauptet ja immer noch, dass er sich nichts von McDowell's abgeguckt hätte.
Ja, ja,
genau. Eine der witzigsten Szenen übrigens, die mir jetzt beim Rewatch erst aufgefallen ist, das ist ja die, dass man selber dabei ertappt, wer sich trotzdem immer die Businesspläne von McDonald's trotzdem noch bei der alten Arbeit immer noch durchließ. Ne? Das hat er irgendwie nicht abgelegt. Aber nun spielt ja der zweite Teil zum größten Teil in Zamunda selber, dieser fiktiven Republik.
Genau.
Und das Auffällige ist, es gibt dort keine armen Leute. Es ist im Grunde genommen so ein Wakanda-Staat. Die erwähnen das ja selber auch mal indirekt. Also sozusagen so ein Marvel-Black Panther-Staat, fast schon ein westlicher Staat. Und diejenige Republik, die das typische klischeehafte Kindersoldaten und Guerilla-Afrika darstellt, ist ja das Nextoria, in dem Wesley Snipes regiert, nebenan. Und da muss ich nochmal sagen, es gibt so viele verschiedene Sprechrollen an neuen Figuren, an Leuten, die wiederkommen. Für mich ist dieser Film der Film von Wesley Snipes. Er hat die Agilität, obwohl er, glaube ich, den gleichen Jahrgang hat oder fast den gleichen Jahrgang wie Eddie Murphy, immer noch beibehalten. Er ist ein Tänzer, das hat er aus dem Blade-Film mitgenommen. Er ist derjenige, der am euphorischsten wirkt, dem man den meisten Spaß des Films auch anmerkt. Und er ist einfach auch, ne, er saß ja im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung für, glaube ich, 3 Jahre, von denen 1 Jahr auf Bewährung ausgesetzt wurde. Danach konnte er nie richtig Fuß fassen mehr in Hollywood. Er hat bei den Expendables eine Rolle bekommen, aber auch bei Dolomite Is My Name, also der letzte größere Film von Eddie Murphy, auch unter der Regie von Craig Brewer. Und hier in dem Film ist er einfach derjenige, der einfach am meisten Lust hat. Das merkt man. Das merkt man unter anderem auch daran, dass er auf Facebook einen Post nach einem anderen raushaut, übrigens im Film. Also der ist richtig froh, zurück zu sein.
Ja.
Und er ist auch der Witzigste.
Also für ihn ist das natürlich viel mehr noch Comeback als für Eddie Murphy, für Senior Hall, für mehr oder weniger alle Beteiligten. Abgesehen übrigens von dem jungen Burschen, dem kleinen Prinzen, der natürlich euphorisch ist, weil er mit Eddie Murphy, seinem Idol, spielen darf und überhaupt mit all den großen Schauspielern, dass er überhaupt diese Rolle bekommen hat, als der kleine Prinz von Zamunda, der Thronfolger. Das kann man natürlich verstehen. Snipes war ja ein Hauptdarsteller. Der hat ja in Anfang der 90er Jahre hat er richtige Hauptrollen gespielt. Ist er nicht auch in Weiße Jungen bringen's nicht? Kann das sein? Diesen Basketballfilm.
Ja.
Und er ist neben Harris, Sean Connery in einem Gangster-Cop-Film, glaube, oder so ein Thriller.
Es wurde, glaube ich, verknastet Anfang der 10er Jahre,
wenn
ich
richtig
im Blick habe. Und danach war er dann weg.
Aber davor hat er dann auch schon keine ganz großen Rollen mehr gespielt. Aber er gehörte wie Samuel Jackson zur allerersten Riege der Hollywood-Schauspieler.
Du weißt ja, dass Samuel L. Jackson auch im ersten Teil mitspielt, ne?
Ja.
Das dürfte eine seiner ersten Rollen gewesen sein. Ja, das war vor Goodfellas, wo er auch getötet, in Zamunda wurde er nicht getötet, aber Goodfellas wurde erledigt, aber er hat in beiden Filmen so einen Kleinkriminellen gespielt.
Ja, jetzt, da man ihn kennt und auch im Abspann auf die Namen achtet, oder wenn man es vorher weiß, dann erkennt man ihn noch in dem Film. Und ich habe jetzt den anderen späterhin berühmten Schauspieler vergessen, der da eine kleine Nebenrolle hat. Aber das ist also beachtlich, denn der Film ist ja aus dem Jahr 1988 so. Und der war für viele schwarze Schauspieler sozusagen. Ach so, Cuba Gooding Jr. ist der andere, der dann viel später erst mit Jerry Maguire richtig berühmt wurde und ich glaube den Oscar für die beste Nebendarstellung gewonnen hat. Aber was ich sagen wollte, ich versuche noch einmal zu artikulieren, was ich eigentlich sagen will. Also der erste Film handelt davon, dass jemand, der unendlich reich ist, in einem fernen, eigentlich Paradiesstaat, also ein kompletter Fantasiestaat. Man sieht, die Kamera fliegt irgendwie über den Dschungel. Man sieht keine einzige Realität, nichts Soziales. Man sieht nur den Palast und die drei.
Man sieht auch, wenn so ein Elefanten durchs Bild laufen.
Ja, die drei Domestikinnen, die Eddie Murphy schon beim Aufwachen Luft zufächeln und mit Blumen da stehen und die ihn dann baden und so weiter. So, das ist natürlich alles eine harmlose Mimikry und eine harmlose Komödie. Und es wird dann eben sehr, sehr lustig, wenn diese beiden mit ihrem Prunk da einfliegen, natürlich die Sprache nicht beherrschen. Es wird immer behauptet, Eddie Murphy, der sei sehr höflich und er habe eine gewählte Ausdrucksweise. Das wird auch im ersten Teil immer mal wieder behauptet, nie so richtig belegt. Ne? Der ist schüchtern, er kennt die Gepflogenheiten nicht und so weiter. Und er arbeitet dann nicht wissend um amerikanische Sitten und Bräuche. Zum Beispiel weiß er gar nicht, was Baseball ist und sagt dann da, wo man mit so einem großen Besen oder mit so einem Stock eine Lederpille schlägt.
Die Lektion hat er dann ja gelernt und nach Zamunda noch mit zurückgenommen. Ich hatte halt nur gedacht, es gab bei Teil 1 eigentlich nichts mehr zu klären. Also der Charakter war rund und abgeschlossen. Das war die größte Überraschung des zweiten Teils.
Ja,
was wir hier haben, das ist sowas wie so eine Labor of Love. Denn jetzt werden jetzt Probleme aufgeworfen für seinen Akim, für die Figur, von dem man nie geahnt hätte, dass sie überhaupt entstehen würden. Also eigentlich war, gibt es diese Modeworte Auserzählung, eigentlich war er auserzählt und jetzt hat er sich dann doch zu seinem eigenen James Earl Jones entwickelt. Ne?
Und das, was hier nicht so lustig und überzeugend ist, ist die konventionellere Struktur, dass ein Junge aus armen Verhältnissen, der nicht weiß, wie ihm geschieht, plötzlich eben wie im Grimmschen Märchen aufsteigt zum Thronfolger und plötzlich den Reichtum sieht. Er will aus seinen Verhältnissen zunächst gar nicht rauskommen. Dann sieht er den Koffer voller Geld, den ihm Karim und Arsenio Hall nach Queens bringen. Und in dem Moment will er samt seiner Mutter übrigens, will er sofort nach Zamunda. So. Und das ist ja die ganz konventionelle Geschichte, dass ein Potentat, ein König, der Karim ja wird, nachdem der Vater gestorben ist, einen unehelichen Sohn hat, den zu sich nimmt, der ist begeistert und der muss dann lernen, vor einem Löwen davon zu laufen.
Das ist die nicht so amüsante Geschichte. Das war sogar meine Lieblings Episode, die Sache mit dem Löwen, wie er selber Mut finden muss und sich eine Strategie überlegen muss, um sich zu behaupten. Nicht, dass er es auf den Straßen nicht auch gekannt hat, aber die Beschleunigung in dem Teil davor, nämlich, dass Akim sich wie ein Tourist verkleidet vor ihm hinstellt und sagt, pass auf, ich bin jetzt sein Vater, dass es sofort geglaubt wird und dass innerhalb von 10 Minuten, also sprich in einer kurzen Überzeugungsrunde mit der auch etwas geldsüchtigen Mutter, der ganze Tross dann halt nach Zamunda übersiedelt. Das fand ich eher gut, weil ich glaube, wenn es vorher Zwiegespräche gegeben hätte oder Gespräche darüber, warum es denn nicht okay wäre, irgendwie New York hinter sich zu lassen oder sein altes Leben, dann wäre mir das fast ein bisschen zu viel Melodram gewesen. Ich finde, wenn man auf den Generationenkonflikt guckt, ich bin mir einfach nicht sicher, ob man die Figur des Sohns, ob ich den wirklich so interessant fand, dass Eddie Murphy es wert war, so viel in den Hintergrund zu treten. Denn das ist, wir haben hier eine Entwicklung, die vielleicht losgetreten wurde mit einem der Lieblingsfilme, Farbe des Geldes von Scorsese 1986, wo auch gesagt wurde, der eigentliche Protagonist, nämlich Paul Newman, der braucht einen jüngeren Sidekick, der Publikum zieht, nämlich Tom Cruise. Ich weiß nicht, ob Scorsese das so im Blick hatte, aber da wurden auch die Generationen miteinander verbunden. Und das hat man seitdem in vielen Filmen gehabt. Man hat das in den neuen Star Wars Filmen natürlich, in dem die drei alten Helden Han, Luke und Leia in den Hintergrund getreten sind. Du hast es bei Königreich des Kristallschädels. Es geht immer um Generationen verbinden. Bald hast du es auch bei den Ghostbusters, wo ich mich auch frage, du hast Dan Aykroyd, der wieder dabei ist, du hast Bill Murray, der wieder dabei ist, Sigourney Weaver, die wieder dabei ist, sogar Ernie Hudson, der wieder dabei ist. Dann brauchst du nicht so einen Finn Wolfhard aus den Stranger Things, nur weil du Angst hast, du ziehst kein Publikum.
Ja.
Und das ist bei Zamunda 2 der Fall. Ich glaube, der Film hätte sehr gut auch funktioniert, wenn er nicht so viel Fokus auf den Sohn gerichtet hätte. Was die Töchter angeht, okay, wir leben jetzt in einer anderen Zeit als 1988. Es gibt die Königin. Das ist ein Aspekt, den sollte man ruhig eingebracht haben. Alles in Ordnung. Aber mir ist Eddie Murphy ein bisschen zu sehr in den Hintergrund getreten.
Ja, weil es ja nichts zu erzählen gibt über diese Gestalt, wie du vorhin schon gesagt hast. Der Prinz von Zamunda ist auserzählt. Dieses ist nicht seine Geschichte. Er ist ein langweiliger Mann. Seine Gattin ist noch langweiliger. Die müsste ja ihm die Hölle heiß machen. Die müsste ja viel, viel tiefer getroffen sein, als sie es ist. Die schmollt ein bisschen. Im Grunde wird die ganze romantische Geschichte ihres Kennenlernens dadurch zerstört.
Ja, weil sie war eine Hauptfigur im ersten Teil. Sie war mit die wichtigste überhaupt. Sie war eine wirklich komplett machtvolle, eigenständige Frau mit eigenem Kopf und jetzt ist sie einfach nur die Ehefrau, die immer meckert.
Ja, vor allem suchte er nicht nur das Schönste, sondern das Intelligenteste Mädchen, das Mädchen seiner Träume. Das hat er dann Queens in ihrer Gestalt gefunden. Ne? Diese ist die erste, die ihm sagt, du hörst mir richtig zu, was der Schmierlapp, mit dem sie zusammen war, der freilich Geld hat, berühmt ist, nicht getan hat. Und sie sagt, und du sprichst so gewählt und lustig bist du auch noch so. Und der zweite Teil von Zamunda ist Zamunda 1, Coming to America, ist eben keine Klamotte, sondern ist eine romantische Komödie, wie sie dann einige Jahre später, spätestens mit Pretty Woman, üblich wurde in Hollywood, und auch dafür ist Coming to America eigentlich der Vorläufer. Ne? Also der derbe Witz, für den Eddie Murphy bekannt war, der ist im zweiten Teil des Films zurückgefahren. Ja, während der Coming to America 2
eher klamottenhaft ist. Wobei Murphy damals schon an einer anderen Stufe war. Das ist eine Sache, die man oft vergisst. Es dürfte seine erste Rolle gewesen sein, in der nicht ein Smart Mouth gewesen ist, dass sein Gegenüber dominiert und aus Straßenweisheiten halt verbreitet, wie man das aus Beverly Hills Cop kannte oder wie man das gerade aus 48 Stunden kannte oder halt Trading Places. Es ist seine erste liebenswürdige Rolle Ende der 80er gewesen. Der Film war ja auch ein Hit, aber das war ja trotzdem völlig neu, ihn als gutherzigen Prinzen auf einmal zu erleben. Und John Landis, also die Story stammte damals ja schon von Eddie Murphy, verfilmt hat diesen Film, so wie jetzt auch Coming to America 2 mit Craig Brewer, halt wieder ein Weißer. Und da ist man an so einem Punkt, an dem, also Eddie Murphy hat damals schon gesagt, er wollte einfach eine Komödie drehen, nur mit schwarzen Schauspielern oder überwiegend mit schwarzen Schauspielern, weil es es damals noch nicht gab, ohne das Thema Rasse in den Fokus zurück. Mich hat das ein bisschen erinnert, kennst ja auch Jordan Peele, den Horrorregisseur von Get Out, der hatte vor Us, also wir auch gesagt, er wollte einfach mal einen Horrorfilm drehen mit einer schwarzen Familie, ohne dass die Hautfarbe eine Rolle spielt.
Ja.
Und das Thema hat jetzt natürlich, also Hautfarbe schwankt trotzdem immer so ein bisschen mit, weil es ging ja um Aufsteigergeschichten oder sich behaupten zu können in einer weißen Gesellschaft. Und das Thema Hautfarbe ist jetzt auch im zweiten Teil wieder nicht dran. Und ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht.
Naja, es wird nicht aufdringlich inszeniert, so wie es im ersten Film nicht aufdringlich thematisiert wurde. Es gibt aber sehr wohl Hinweise, also abgesehen davon, dass die schwarzen Darsteller auch noch ältere schwarze Figuren spielen und sie auch sehr schlecht verkleidet und verknittert sind. In dem Friseurladen nämlich, da machen sie sich lustig über Schwarze. Die Alten machen sich lustig über die Jungen machen sich lustig. Oder auch über die Adligen, die in vollem Ornat, im Habitat da auftauchen. Und darüber machen sich dann da die Alten lustig. Und Die zwei oder drei Taxifahrer in dem ersten Film sind Weiße. Das sind die einzigen Weißen, die da vorkommen. Und noch ein...
Den Verkäufer.
Genau, bei McDowell's ist ein
der jetzt auch wieder vorkommt.
Übergewichtiger Verkäufer hinter der Theke, dem immer alles misslingt. Dem wird immer der Milchshake weggenommen oder der Becher fällt um und der muss immer putzen. Und an einer Stelle sagt er, das ist die Kapitalismuskritik des Films, er sagt, irgendwann werde ich hier Filialleiter und mir wird das mal alles gehören, das wird mir gelingen. Gelingt ihm nicht, er steht immer noch hinterm Tresen. Jetzt, wie viele Jahre, 33 Jahre später, steht er immer noch hinterm Tresen, ist aber derselbe Schauspieler. Also das ist eigentlich gewitzt. Man hat bei Eddie Murphy oft gesagt, na ja, also er spielt eigentlich wie ein weißer Star. Er ist eigentlich ein weißer Star und auch deshalb legt er keinen Wert auf Sozialkritik.
Aber das tut er ja auch erst jetzt. Also gerade beim zweiten Zamunda-Film, die Herkunft sogar noch zu betonen, den Underdog, den Beverly Hills Cop zu machen oder den Lux Ritter oder halt mit Nick Nolte den 48 Stunden, das wäre ja seine klassische, diese Saturday Night Live Raw-Rolle, die er in den 80ern gehabt hat. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Aber wo du gerade für eine Maske...
Aber als Social Consciousness kann man, glaube ich, weder in nur 48 Stunden mit Nick Nolte noch in Beverly Hills Cop Eddie Murphy oder den Regisseuren oder den Drehbuchautoren
unterstellen. Das stimmt schon.
Das war gar nicht sein Genre, sondern er ist eben dieser natürlich Street Credibility, das macht ihn aus, aber da kann man auch sagen, hätte Nick Nolte, hätten andere Actionstars auch spielen können.
Aber du weißt ja, eine seiner populärsten Rollen war sogar die eines vormals Weißen, also sein miterfolgreichster Film wahrscheinlich nach Beverly Hills Cop war ja der verrückte Professor. Hat er, glaube ich, zwei Filme sogar gemacht, wo er sich auch so kostümiert hat. Er liebt ja das Make-up. Und das war ja die Jerry Lewis-Rolle. Aber wo wir gerade von Masken gesprochen haben.
War das Dr. Doolittle ist noch was anderes. Da ist er, ist er der Tierarzt. Oder wie?
Nee, warte mal. Nutty Professor, ist das Dr. Doolittle oder heißt er einfach verrückter
Professor? Nutty Professor gab es mit Jerry Lewis.
Genau, und hat er das Remake zu gemacht.
Ja.
Und da hat er sich auch als
Aber das war später in den 90ern.
Ja, das war 90er oder Nullerjahre, das waren Bowfinger und die ganzen Sachen. Aber nochmal ganz kurz mit den Masken, ne? Ich finde es ja gut, dass er solche Sachen wie Masken macht, weil das interessiert heute eigentlich normalerweise niemand mehr. Man achtet nicht mehr wirklich drauf. Das ist sozusagen so ein Fanservice, den man für die Zuschauer des 80er-Jahre-Kinos gemacht hat. Ist aber umso überzeugender, wenn man sich dieses De-Aging halt anguckt. Also vielleicht war Tron einer der ersten Filme, der zweite Tron, der es gemacht hat. Wir haben lange drüber gesprochen, als wir über hier Irishman geredet haben. Und jetzt kommt das ja auch wieder vor, ne? Also Arsenio Hall und er. Man hat immer so einen schimmernden, so einen Michael Jackson-Videoartigen Glanz, so einen Can You Feel It Glanz um diese Gesichter rum, weil du einfach erkennst, dass es nicht hundertprozentig funktioniert, wenn du so einem Gesicht digitales Botox gibst.
Ja, aber man glaubt in dem ersten Film doch. So, man denkt sofort, was sind denn das für schlechte Masken? Das sind doch keine alten schwarzen Männer.
Ja, bis auf den alten jüdischen Mann, der in dem Friseur
saß. Ja, der hat aber keine Maske. Das ist auch ein Weißer übrigens.
Das ist Eddie Murphy.
In dem Friseurladen?
Das ist Eddie Murphy.
Also ist es eine Maske. Ja. Die Maske ist so gut, dass ich es nicht erkannt habe.
Das ist die beste
Also
Maske.
Er spielt den jüdischen, den alten
Maske.
Also der Einzige, der gegen die anderen drei redet. Ja. Es geht immer ums Boxen. Und natürlich nennen die Schwarzen immer Sugar Ray Robinson und Cassius Clay und Muhammad Ali, Joe Louis und so weiter. Und er redet immer dagegen mit italienischen Boxen. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich jüdische...
Doch, das war
ja,
nicht so angelegt. Das hat Eddie Murphy
im Make-up. Er nennt aber immer die italienischen Boxer.
Aber das ist ja auch sozusagen, die drei sind ja sowieso ein Märchenelement, von dem man nicht weiß, ob die nur auf einer Metaebene existieren sollen, denn die sind ja genauso alt, wie sie vor 31 Jahren waren. Die kannst du ja auch nicht mehr älter machen. Eddie Murphy hat ja auch gesagt, er würde gerne Zamunda 3 machen in 16 Jahren, dann ist er 75. Und dann hat er auch Spaß gesagt, dann kann er die drei in den Friseurladen nicht mehr bringen, weil dann müssen die ja 130 sein.
Die werden dann 93.
Also die waren immer so ein übernatürliches Element. Und du hast jetzt eine neue Figur mit diesem komischen Schaman, der ab und zu ins Bild rein wandelt, der von Arsenio Hall dargestellt wird, den man da zum Beispiel gar nicht so gut erkannt hat. Also der hat sich sehr gut verkleidet.
Ja, natürlich, aber als, also als Schamane, hat er übrigens ja auch eine etwas unappetitliche Figur, dieser ja. Schamane.
Allerdings.
Und ja, und da denkt man, ich habe in einer Vorschau im Vorabendprogramm in der Boulevardsendung gehört, da war so der übliche Bericht, nicht mal mit irgendwelchen Schnipseln von Eddie Murphy oder irgendwelchen sogenannten O-Tönen von Arsenio Hall oder so, sondern nur ein paar Ausschnitte aus dem ersten Film und dann, ja, und jetzt ist er wieder da und wie macht er das bloß? Er hat sich ja gar nicht verändert. Und dann wird so ein bisschen zusammengefasst und werden ein paar Ausschnitte aus dem zweiten Teil gezeigt und natürlich der junge Prinz, wie er sich freut, dass er mitspielt. Und ganz am Ende, das letzte Wort dieses kleinen Beitrags ist, na, wir freuen uns schon auf diese Klamotte.
Ja,
und,
also,
und, das fiel, nee, und das fiel mir aber auf. Warum hat ein Autor in so einer Boulevard am Ende das Wort Klamotte? Entweder weiß er nicht genau, was eine Klamotte ist, glaube ich nicht. Das war seine Bewertung, seine Kritik des Films. Dieser Film ist eine Klamotte. Ich glaube das auch. Dieser Film ist klamottenhaft. Der erste Film ist zum Teil eine romantische Komödie, zum Teil eine recht intelligente Satire. Und er ist auch albern genug, um junge Menschen in 80er Jahren begeistert
zu haben. Also mich hat den 80er Jahren auch begeistert. Ich fand ihn jetzt beim Wiedergucken leicht betulich. Aber man muss halt auch einen Humor, also gerade, es gibt ja nichts, was zeitgeistiger ist oder was mehr an seiner Zeit gefangen ist als der Humor einer Sache. Man muss sich versuchen, davon loszulösen und sich zu fragen, hätte man damals drüber gelacht? Erinnert man sich, dass man drüber gelacht hat? Ich habe damals sehr gelacht. Mir hat ja auch gefallen. Ein durchgängiges Humorkonzept, das fehlt im zweiten Teil natürlich, weil die heutigen Filme, da geht es, wie ich vorhin gesagt habe, immer um Metaebene, dass man über sich, dass man von sich selber Abstand nimmt und darüber lacht, dass man gehässiger ist, dass man subversiver ist, dass man vor allem auch zynischer ist. Und diesen Zynismus, dem entsagt sich dieser Film ja total. Und deshalb kann man natürlich schon sagen, Coming to America 2 ist eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten Teil, weil er vor allen Dingen, ganz einfach gesagt, auch nicht so lustig ist wie der erste Teil. Ne?
Ja, er konnte ja nur eine Enttäuschung werden. Ne? Also das muss man sagen. Es wäre frappierend gewesen, wenn der Film nicht herangekommen wäre an den ersten Film, sondern wenn er ihn so gescheit, so intelligent, so sprühend fortgesetzt hätte, dass man sagen würde, ja, das ist nicht nur ein Comeback für Eddie Murphy, das ist nicht nur eine Neuauflage, ein Fortspinnen, sondern hier ist ein neuer Ton hineingekommen. Und das kommt dann natürlich nicht mit dieser uninteressanten Figur des Sohnes. Also dieser Sohn ist ungefähr so wie in dieser Serie mit der in den 80er Jahren Fresh Prince. Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, natürlich.
Mit der Will Smith.
Ja,
bekannt geworden
ist. Muss ich mich
so,
auch
das ist so
auch
eine Fresh Prince. Nur ja. der Fresh Prince war wirklich fresh damals und man fand den Jungen charmant. Dieser Junge ist überhaupt nicht charmant, der hat überhaupt nichts Besonderes.
Na, man hätte natürlich, also man hätte streng genommen, also man hätte eigentlich die Töchter viel größer machen müssen. Ne? Die sitzen die meiste Zeit immer nur in dieser Fünferreihe im Königssaal. Sind die können mit Schwertern kämpfen, aber sind oft auch sehr beleidigt, weil sie halt klug sind, aber das will sie zum Ende her erklären, eigentlich nicht in die Thronreihenfolge gehören, nach Ansicht von Akim. Ne? Und die hat man einfach nicht ausgebaut. Klar, das ist der Vorwurf, den hat man auch schon überall gelesen, es sei die größte Schwäche des zweiten Teils, dass es halt um die Töchter zu wenig geht. Ich glaube, das Zeitmanagement, Eddie Murphy wollte ja unbedingt wieder seine Masken aufziehen. Ich glaube, das Zeitmanagement, wem man welchen Platz gibt, hat auch ein großes Problem gemacht. Die witzigste neue Figur ist wahrscheinlich sogar noch die Mutter von dem Fresh Prince.
Ja, und das ist aber auch eine Gestalt, die direkt aus den 80er Jahren kommt. Also wer die Hure mit Herz, die geldgierig ist und die sich schön wie sagt man, Jacuzzi, auch ein Ding aus den 80er Jahren, das bequem macht und sich den, obwohl etwas korpulent, in die schönsten
Fummel
schmeißt.
Ja, aber was ich meine, die gibt so ein bisschen Dynamik und Lautstärke in den Film und das fehlt
ja,
dem Film
natürlich.
Halt oft. Also sie ist polternd, ne? Sie ist halt eine polternde, wuchtige Frau, die halt so ein bisschen Dynamik hat. Das, was sonst ja nur der tanzende Wesley Snipes einfach schafft. Den merkst du einfach an, der ist total happy, in so einem Film mitspielen zu dürfen.
Ja, gut, Snipes hat natürlich die etwas dankbare Rolle als
Warlord.
Ja, als der Tod eigentlich. Ne? Also man könnte auch sagen, es ist Verharmlosung, wäre zu schwach gesagt, eines Despoten, eines Gewaltherrschers. Ne?
Aber wieso knickt der Eddie Murphy eigentlich so ein bei ihm? Das ist eigentlich auch out of character, weil er ist ein Mann immer mit sehr starkem Willen gewesen, der gesagt hat, gut, da fliegen wir nach Queens, wir schaffen das schon. Also mit einer Mischung aus Optimismus und Naivität. Und jetzt ist er jemand, der über Wesley Snipes ja sofort nachgeht.
Ja,
der fällt sofort um.
Ja, ne, es gibt zwischen denen in Wahrheit ja keinen Konflikt. Eddie Murphy ist gutmütig und Snipes springt aber mit ihm ja auch nicht gewaltsam um. Am Anfang dringt er mit seinen Kohorten in Murphys Palast ein und erfordert eigentlich die Vermählung. Also er veralbert oder verhöhnt Eddie Murphy dafür, dass er keinen Thronfolger hat. Ne? Und fordert, was fordert er eigentlich? Dass seine Tochter...
Ja, das ist die so wie ein Hund bellen musste im ersten Teil.
Die,
ne?
Die aber jetzt verrückt geworden ist und die er dann vorführt und die wie ein Hund bellt, auch so irgendwie sehr unappetitlich. Aber er stellt irgendeine Forderung an Eddie Murphy und der willigt ein. Da er ja eigentlich keinen Sohn hat, kann er diesen Sohn nicht zur Vermählung mit der, die wie ein Hund bellt, geben. Aber dann stellt sich heraus, dass er einen unehelichen Sohn hat. Und dann hofft der Gewaltherrscher Wesley Snipes, dass es zu einer Entente dieser beiden afrikanischen Herrscher kommt. Und dazu kommt es dann auch.
Aber eigentlich ist doch nicht nur die Militärherrschaft aus Next Story von Wesley Snipes eine Sache, die es so nicht gibt, sondern auch das Fantasiereich Zamunda, ne? In dem man nie arme Leute sieht. Also als ich den ersten Teil gesehen habe, beginnt er auch mit der Zeremonie, wo so ein Stammestanz in diesem Thronsaal vorgeführt wird, bevor die eine Tochter dann, die später zum Hund wird, sich da so aufführt. Und das ist die einzige Szene gewesen, in der man eine Ahnung davon bekommt, dass es auch arme Leute in diesem Land geben muss. Es wird ja ansonsten total aus Zamunda ausgeklammert. Wir tun dann immer so, als wäre das Happy Wakanda, aber im Endeffekt ist es ja auch ein Staat, der so auf keinen Fall existieren
kann. Naja, natürlich, das ist ein Fantasia, das ist eine Fantasie, Traum, Zauberland, ne? Das ja auch nur vorgeblich primitiv ist. Also es wird das Primitive genommen, nämlich die Tierwelt, der Dschungel und so weiter. Und alles andere ist ein hochmodern und der reine Luxus. Ne? Also im ersten Teil hat man natürlich nichts anderes erwartet. Da spielt Zamunda tatsächlich keine Rolle. Nur am Anfang, wo dann gezeigt wird, er ist der Wirklichkeit vollkommen entrückt und man sieht das Land nicht. Nur jetzt spielt es eigentlich im Wesentlichen in diesem Land und das Land wird nicht gezeigt, wird einmal gezeigt, wie ihm zugejubelt wird. Interessant übrigens, im ersten Film gibt es die Szene, da er im Sportstadion ist und da sozusagen noch inkognito und dann begegnet ihm jemand aus seinem Heimatland, also einer seiner Untertanen, dort in der Toilette. Der ist emigriert nach Amerika und erkennt also den Prinzen des Landes, aus dem er stammt und fällt auf die Knie und betet, darf ich ein Foto machen lassen, dass sie hier sind? Und dann kommen die neuen Freunde aus Queens und sehen, dass der einfache Bursche angebetet wird von jemandem, der vor ihm auf den Knien liegt. Und dann sagt er, irgendwas ist mit dem Jungen. Der ist so charismatisch, ne? Der verzaubert alle auf Anhieb, ne? Und das sind eben die Momente, die so schön sind in dem John Landis Film.
Was der Film eigentlich verpasst hat, ist, er ist durch seinen Soundtrack nicht aufgefallen. Also es gibt ja den Titelsong Coming to America, ich habe leider nicht im Kopf, wer den jetzt singt. Aber eigentlich wurden Filme dieser Zeit, in der überwiegend schwarze Hauptdarsteller waren, auch dafür genutzt, viele schwarze Künstler unterzubringen. Ja. Das haben sie jetzt natürlich ein bisschen anders gemacht. Das haben sie viele Leute ausgegraben. En Vogue, Salt and Pepper. Und ich möchte auch nochmal verweisen auf den wirklich gelungenen Einsatz des Prince-Songs Get Off.
Positions in a one-night stand.
nämlich als die neue Braut vorgeführt wird, die Querflöten eingesetzt werden und dann so eine Art Rap dann entsteht. Und das, der Originalsong von Prince, der ist ja schon sehr, sehr vertrackt und sehr kompliziert strukturiert. Du hast drei verschiedene Gesangsstimmen dort. Du hast Prince, du hast seine Keyboarderin und Background-Sängerin Rosie Gaines und du hast seinen neuen Rapper Tony M., die alle drei verschiedene Parts übernehmen und die hier jetzt auch auf drei verschiedene Figuren auferlegt wurden in dem zweiten Teil, also sprich auf diesen, auf den Fresh Prince Sohn, auf die neue Angebetete und ich weiß gar nicht mehr, wer die dritte Sprechstunde übernimmt. Mhm. Also da werden die Rollen halt auch gut verteilt, ne? Also im Original ist ja Prince derjenige irgendwie, du brauchst mich nur anrufen, wenn du dann wieder Lust hast, ich tue alles, was du willst. Also Prince macht so ein bisschen den Anbetenden und hier ist es natürlich die Braut, die unbedingt mit ihm verheiratet werden will, diese Rolle übernimmt. Also da gibt es eine kluge Umschichtung der drei Gesangsstrukturen aus diesem Song, das wollte ich nur mal loswerden.
Aber es ist auch ein seltsamer Rückgriff. Also man hätte doch hier erwartet, dass die erste Garde der Rap und Rhythm and Blues oder R&B
Ja, aber Eddie Murphy ist ein Oldie, der liebte Prince. Mhm. Ne, einer seiner schönsten Momente war ja, als er, da konnte er auch wieder einen König spielen, diesen Pharao in Remember the Time von Michael Jackson. Mhm. 91, das Dangerous, die Dangerous Single, ne? Da hat er auch schon diesen zusammen, ich glaube, mit Iman. Er und Iman sind noch irgendwie, glaube ich, da Pharao und Pharaonin und dann kommt Michael Jackson. Und der liebt, der ist er einfach hängen geblieben, 80er, 90er.
Naja.
Vergötterte Prince, ne? Und
gut,
wollte einfach.
Wie wir alle natürlich. Ja. Aber wir haben jetzt keinen Film gedreht, sonst würden wir American Werewolf 2 wahrscheinlich drehen und alle John Hughes-Filme noch einmal drehen, dann Breakfast Club.
Ich frage mich, wieso er John Landis nicht gefragt hat, ob er den dreht. Also ich hatte ja irgendwie gedacht, in der heutigen Zeit würde er auch einen schwarzen Regisseur nehmen, das hat er mit Craig Brewer jetzt nicht getan, aber er hätte aber trotzdem ja auch John Landis. Ich meine, John Landis ist ja eh total weg vom Fenster, ich weiß gar nicht warum.
Ja,
der ist aber noch gar nicht so alt, der ist vielleicht 70 oder so.
Naja. Aber vielleicht will er gar keine Filme mehr drehen. Was war wohl der letzte Film? Ich habe jetzt nicht
nachgesehen. Keine Ahnung.
Den John Landis gedreht hat.
Weiß ich nicht.
Könnte wohl 10 Jahre her sein.
Ja.
Man weiß es nicht. Also der hatte so viele erfolgreiche Filme im Abstand von kaum 2 Jahren in den 80er Jahren. Du hast es ja mehrfach gesagt.
3 Amigos.
5 oder 6 Filme
hintereinander. Into the Night. Also alles diese Filme, gut, bei 3 Amigos nicht, aber sonst halt wirklich Filme gedreht, in denen Leuten ein größtes Unglück widerfährt, die einen totalen Abstieg und dann wieder einen Aufstieg erleben.
Ja, und 3 Amigos auch. Und man, damals hielt man wenigstens 3 Amigos für eine Klamotte, sicher nicht kopfüber in die Nacht oder Into the Night. Und auch nicht, die Filme davor wurden auch nicht ernst genommen, aber es sind mittlerweile alle angefangen bei American Werewolf. Und die Teenager-Komödie.
Das sind Blues alles Brothers natürlich, ne?
Blues Brothers, richtig, das war noch vor Werewolf.
Kentucky Fried Chicken.
Blues Brothers war damals schon ein Kultfilm. Ja. Die anderen sind Kultfilme geworden. Das sind die definitiven Coming-of-Age-Filme. Jeder Film wird bewundert bis Into the Night. Und sogar 3 Amigos wurde, Musik von Randy Newman übrigens.
Ah ja.
Der wurde später nicht der Musik Randy Newmans wegen, aber der wird heute als besonders albernes Beispiel für eine Mid-80er-Jahre-Klamotte aus Hollywood betrachtet. Ich glaube, Martin Short, Steve Martin und der dritte fällt mir jetzt nicht ein. In 3 Erzkomödianten in einem der albernsten.
War das Chevy Chase? Nee, Chevy Chase war es,
Chevy
oder?
Chase
war
der das? Könnte sein, ja.
Oder hatte, ja, wobei Chevy Chase und Steve Martin waren ja beide zur gleichen Zeit populär. Ich weiß gar nicht, ob beide nicht in zu starker Konkurrenz gestanden hätten, um irgendwie gemeinsam aufzutreten. Aber es kann sein, müsste ich mal nachgucken.
Naja, aber wir
wissen das bestimmt besser.
Damals dachte ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber wenn ich heute ihren Auftritt als Mariachi sehe, amüsiere ich mich darüber.
Und ja, wir hatten ja nur die Daltons in Europa, normalerweise. Ne, also Lucky Luke und die Daltons. Ne?
Ja.
Für die Amerikaner hatten da viel größere Darstellungsmöglichkeiten, allein schon durch die Cartoons.
Ja, nur man muss natürlich sagen, heute würde man sagen, die machen sich über Mexikaner lustig. Ne? Also genau gesehen, ich meine, man muss den Film nochmal genau schauen. Manche dieser Witze sind wahrscheinlich nicht mehr zulässig. Damals konnte man das noch machen. Ne? Also Eddie Murphy läuft ja eigentlich nicht Gefahr, weder im ersten noch im zweiten Film. Also man kann ihn aller möglichen Angelegenheiten wegen anklagen. Aber so das Zotige und das möglicherweise etwas Schwiemelige Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber ich erinnere mich an eine Friseurszene in dem ersten Film. Da sagt der Hauptfriseur vom Spiegel, wenn die beiden Witzfiguren da hereinkommen, einmal nennt er Eddie Murphy Idi Amin, ne? So, also, ne? Und damals hat man gelacht, heute lacht man wahrscheinlich auch, aber Idi Amin, also, das ist schon nicht vollkommen korrekt.
Ja, also ihr hört ja schon, unser Urteil ist nicht ganz eindeutig. Ich glaube, Arne, dir hat er nicht so gut gefallen wie mir. Ich war mit dem zweiten Teil eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen mehr Humor bei Eddie Murphy gewünscht und die vielbeschworene Biegsamkeit. Ne? Also er läuft immer wie so ein Klotz durch ihn gegen. Das hat mich fast noch am meisten gestört. Und man darf nicht vergessen, er hat auch nicht mehr seinen Original-Synchronsprecher. Ne? Der ist ja verstorben. Mhm. Er hat jetzt eine relativ normale Stimme. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied gemacht hätte, so banal wie es auch ist. Eine andere Stimme hätte ihn wahrscheinlich auch anders auftreten
lassen. Naja gut, aber wenn man das Original sieht, dann hört man natürlich seine Stimme.
Ja, aber ich würde mir Eddie Murphy-Filme zum Beispiel niemals, ich würde mir auch Sean Connery-Filme niemals mit dem Original angucken. Mhm. Also Eddie Murphys Originalstimme fand ich nie so gut wie seine Synchronstimme. Ja, und das Gleiche trifft auch auf Sean Connery zu, der mit seinem leichten Sprachfehler auch mal Probleme hatte, für mich auch einfach gut zu wirken.
Ja, Connery hat die allerbeste Synchronstimme. Ich glaube, es ist auch die von Paul Newman in den 60er, 70er Jahren. Robert Redford hat natürlich auch eine sehr gute Synchronstimme, die fehlen würde. Und ich würde sogar sagen, dass der Brand, der Michael Douglas spricht, auch die bessere Stimme hat. Ich glaube, Michael Douglas glaubte das auch selbst, als er mit Brand in Deutschland mal zusammentraf. Das ist ein sehr, sehr guter Synchronsprecher. Trotzdem kann man das Murphy wahrscheinlich nicht vorhalten. Nur, was mich nun interessiert, was genau ist es, was dich am Prinzen 2 dann doch so fasziniert oder mild stimmt?
Ich glaube, das war die Wiederkehr der Figuren und einfach diese Menschen nochmal zu sehen und sich zu fragen, was sie jetzt alle machen. Mhm. Also ich war sehr, also bis auf Eric LaSalle, den man ja leider nicht mehr gesehen hat, den Solgro-Ölprinzen, waren ja eigentlich alle wichtigen Figuren wieder da. Ich habe mich auch gefragt, warum James Earl Jones eigentlich in diesem Film sterben muss. Ne? Er ist natürlich auch sehr alt und es könnte theoretisch leider sein, dass er, wenn der dritte Teil in 16 Jahren kommt, dann nicht mehr unter uns weilt. Aber ich fand es einfach toll, ihn zu sehen. Ich fand John Amos, also der den McDowells Vater spielt, fast ein bisschen unterrepräsentiert. Ich finde es einfach toll, dass alle Figuren wieder Lust hatten mitzumachen und alle Schauspieler. Mhm. Was dann aus ihnen geworden ist, ist was anderes. Senior Hall hatte ja nie diese Fallhöhe, der konnte immer noch irgendwie den fassungslosen Berater spielen. Für Eddie Murphy ist es fast ein bisschen schade, fand ich, dass er glaubt, in die Fußstapfen seines Vaters getreten zu sein, aber letztendlich dann doch nur ein Umfaller ist. Mm. So.
James Earl Jones tritt ab, damit Eddie Murphy jetzt König sein. Also das ist ja die nächste Stufe. Ne?
Ach, der ist noch gar nicht König.
Er wird dann König als James Earl Jones.
Die
Erbfolge muss gewährleistet sein.
Aber du kannst auch vorher deinen Posten aufgeben.
Aber das hat James Earl Jones zweifellos nicht gemacht. Er ist allerdings schon bettlägerig, als wir ihm begegnen am Anfang des Films. Und er ist dann auch bald nicht mehr da. Ne? Es kann auch sein, dass Earl Jones die Dreharbeiten nicht so strapaziös haben wollte. Also wollte vielleicht nicht im ganzen Film immer zu
rollen. Der liegt ja auch nur, ne?
Ja, genau. Und wahrscheinlich
einmal steht er am Sarg.
Ja, wahrscheinlich ist er krank. Aber er hat natürlich auch nur kleine Auftritte in dem ersten Film.
Ich frage mich mal, wie viel Mut man haben muss, um als sehr alter Mann einen sterbenden Mann dann auch zu spielen. Ne? Weil er weiß, das Ende wird irgendwann kommen. Ich muss immer dran denken, die letzte Rolle, die Rutger Hauer gehabt hat vor seinem Tod, war in dem Western Sisters Brothers. Mm. Da ist ja nur in zwei Szenen zu sehen. Und in der zweiten Szene spielt er dann auch eine Leiche, die im Sarg aufgebahrt wird. Und da war er schon unheilbar krank. Mm. Und er hat trotzdem beschlossen, einen Toten in der letzten Szene, die jemals gedreht hat. Es ist nicht der letzte Film, in dem er ins Kino gekommen ist. Ich glaube, da kommt noch einer. Aber es ist der letzte Film, den er gedreht hat. Und in dieser letzten Szene sieht man ihn aufgebahrt mit geschlossenen Augen in so einem Sarg liegen. Und das bewundere ich immer an Leuten, die, das ist jetzt nicht mit James Earl Jones zu vergleichen, um Himmels Willen, aber halt mit Leuten, die halt ein gewisses Alter haben und vielleicht nicht mehr so viele Filme drehen können, das da nochmal darzustellen.
Bei Rutger Hauer wusste man es nicht, er wusste es.
Er wusste es, genau.
Und
aber das, der Regisseur vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht.
Es gibt einige Beispiele. John Wayne hat in seinem letzten Film The Shootist von Don Siegel auch gewusst um seine Krebserkrankung. Es war die zweite schwere Krebserkrankung, nachdem er operiert worden war, 1976. Und er spielt einen krebskranken Revolverhelden. der absichtlich ein Showdown provoziert, um dann erschossen zu werden.
Ah, ja, okay.
Und
so Wayne ist Eastwood und Gran Torino.
Ja. Mhm. Und Wayne ist dann 3 Jahre später gestorben, schwer vom Krebs gezeichnet, ist noch bei der Oscarverleihung im Frühjahr 79 aufgetreten. Also Wayne wusste von der Erkrankung schon Mitte der 60er Jahre und wurde dann auch
so lange war der Krebs.
Ja.
Was war das für ein Krebs?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich meine Leberkrebs. Also das war der erste Ausbruch und es kam dann zurück und dann magerte er auch sehr ab und war am Ende nicht mehr zu erkennen. Also es heißt, unter dem Smoking habe er einen Taucheranzug getragen.
Ach.
Ja, das ist der letzte Auftritt, kann man sich.
Wann ist er gestorben?
79.
Also kurz vor Hitchcock, die beiden Großen.
Ja. Aber es gibt natürlich, wenn Schauspieler wissen, dass sie so schwer krank sind, wollen sie noch vor der Kamera stehen, möglichst in einer Rolle, die ihnen angemessen ist und ihre Größe noch einmal zeigt.
Ne? Wie Robert Forster in El Camino in Breaking Bad. Er war ja auch schon todkrank, ne? Hat er nochmal mit letzter Kraft nochmal seine klassische Rolle gespielt.
Ja, und El Camino, wenn man El Camino nochmal sieht, dann um Robert Forster zu sehen. Ja. Aber ich würde immer sagen, Jackie Brown sehen und wissen, wer Robert Forster ist. Ne? Hätte unbedingt den Oscar bekommen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Oder Twin Peaks 3, da war er auch super.
Ist auch sehr
als der
gut.
Bruder, als der Bruder vom Sheriff, das ist doch auch bei Twin Peaks so doof. Wie heißt der noch? Da gibt es einen, der Original-Sheriff, der nicht mehr mitspielen wollte, der lieber auf Hawaii leben wollte und nicht mehr Bock auf
Training. Ja.
Und dann tritt auch Robert Forster als Truman, als sein Bruder auf. Aber David Lynch, das ist ja einer, der Nestwärme braucht, baut ja immer wieder die gleichen Schauspieler ein und beruft sich auch immer wieder auf dieselben Charaktere und Schauplätze. Mm. Die bauen ja diesen abwesenden Sheriff trotzdem ein, den Robert Forster mit ihm immer telefoniert. Das ist wie eine Klamotte aus den 50er. Man spricht immer mit jemandem, den man nicht sieht und tut so, als stünde der eigentlich zur Verfügung.
Genau.
Nur ist gerade nicht im Bild.
Und daher hat David Lynch das natürlich. Der war ein Fernsehgucker schon damals. Und Twilight Zone und so weiter, das sind die Filme, auf die er sich bezieht. Aber wir sind jetzt abgeschweift. Also Zamunda 2 wird sowieso jeder sehen, der in den 80er Jahren ins Kino gegangen ist. Der Film ist bei Amazon zu sehen, ist nicht ins Kino gekommen, ist ja gar nicht möglich. So hat man es einfacher und kann jederzeit den Film schauen.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.